Ja, liebe Gemeinde, wie die meisten von euch sicher wissen, haben wir in der Bibelstunde mittwochs seit einigen Wochen und Monaten das Johannesevangelium angefangen. Ich habe mich ja schon öfter als Fan des Johannesevangeliums hier geoutet und ich muss sagen, dass es mir wirklich immer wieder neu so geht, dass ich erstaunt bin, mit welchen tiefen Gedanken Johannes uns im Auftrage Gottes beschenkt. Wir haben das Kapitel 6 abgeschlossen und meine Predigt wird dort auch einen Gedanken heraus aufgreifen. Ich habe so bei mir gedacht, wenn ich dazu gezwungen würde, mich für zwei neutestamentliche Bücher zu entscheiden, die auf eine einsame Insel von mir aus mitzunehmen, dann wäre es auf jeden Fall das Johannesevangelium. Und als Ergänzung noch den Römerbrief, so als kompaktes Traktat, den Heilsgedanken Gottes entfaltend. Aber das Johannesevangelium, das fasziniert mich schon immer wieder. Gerade auch die Aussagen in Kapitel 6, einen Teil haben wir eben in der Schriftlesung gehört. Und der zentrale Gedanke ist dort, dass uns offenbart wird, dass niemand zu Jesus kommen kann, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Und dass Jesus dann sagt, wenn das geschieht, alle, die der Vater zu mir zieht, die werde ich auch annehmen. Niemand wird von mir dann nicht angenommen. Und alle, die ich annehme, die werde ich auferwecken am letzten Tage. Dass du glaubst, dass du glauben kannst, ist das Werk Gottes in deinem Leben und in meinem Leben. Und darum soll es heute Morgen ein wenig gehen. Niemand glaubt allein, weil er es will. Ich habe den Eindruck, so in der Retroperspektive meines Dienstes, das wird nicht immer so gesehen und ist auch von mir auch nicht immer so gesehen worden, weil ich gerade am Anfang eine hohe missionarische, dynamische Ader hatte. Und ich dachte, ich muss es den Menschen doch sagen. Und am Anfang habe ich auch versucht, sie zu überreden zum Glauben, weil ich fand es ja gut, gläubig zu sein. Und erst im Laufe der Jahrzehnte lerne ich immer mehr, dass nicht wir das Reich Gottes bauen, dass nicht wir Menschen bekehren, sondern dass es der Herzschlag Gottes ist, der jeden Menschen gilt. Ein Evangelisationsabend, der Evangelist müht sich und beschreibt den Himmel und das Heil Gottes und die Liebe Gottes zu uns Menschen, Abend für Abend, aber es fallen keine Entscheidungen. Dann kommt an einem Abend hinterher eine ältere Schwester zu ihm und sagt dann, lieber Bruder, wenn es mit der Liebe nicht klappt, versuch's mal mit dem Gericht. Und dieses Denken, dass es an uns liegt, dass etwas passiert, das ist doch weit verbreitet. Das Denken von der Machbarkeit des Reiches Gottes. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass zumindest die Gefahr besteht, dass je mehr wir uns darauf konzentrieren, dass wir etwas machen müssen für Gott, der Wert der Verkündigung vom Inhalt auf die Präsentation verschoben wird. Dass es am Ende vielleicht mehr auf die Inspiration des Verkündigers ankommt, als auf die Inspiration dessen, was verkündigt wird. Also wie die Botschaft gehalten wird, wie man sich präsentiert und so weiter. Wenn ich das Johannesevangelium lese, gerade Kapitel 6, dann muss ich doch sagen, nicht der Mensch mit seiner freien Entscheidung steht im Zentrum der Heilsgeschichte, sondern Gottes Liebe zu uns in Jesus Christus. Gott bettelt nicht um unseren Glauben und Gott bedroht uns auch nicht, damit wir glauben. Obwohl ich auch die Bibel so weit kenne, dass man manche Verse so auslegen könnte. Hier entdecke ich in der Tiefe, warum Menschen zum Glauben kommen, weil Gott alles vorbereitet hat, weil er das will. Und ob ich mich dann darauf einlasse, das liegt natürlich schon an mir, na klar. Aber alles ist von Gott vorbereitet. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Er lädt nicht ein, möchtest du dich gern versöhnen mit mir, sondern er sagt, ich habe mich mit dir versöhnt. Und dann ist die Frage, ob mir das selber dann auch wichtig ist, in diesem versöhnten Verhältnis mit Gott zu leben. Oder er sagt in Römer 5, als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Die Welt ist mit Gott versöhnt. Das hat nichts mit Allversöhnung zu tun. Also damit, man braucht gar nichts machen, Gott hat alles gemacht. Sondern es gibt uns das Fundament. Ich muss es nicht schaffen. Gott hat seine Liebe zu mir, zu uns Menschen, darin gezeigt, dass er alles in seinem Sohn Jesus Christus vollbracht hat. Und dass er alles daran setzt, dass Menschen das erkennen und zu Jesus kommen. Also bei allem aufrichtigen Engagement, Menschen glauben nicht an Jesus, weil sie es allein für sich wollen, sondern weil Gott es vollbringt. Also wenn Menschen anfangen, über das Reich Gottes nachzudenken, wenn sie ein Bewusstsein entwickeln, dass ihr Leben so nicht in Ordnung ist, wenn sie spüren, da muss sich etwas ändern, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gott anfängt, durch seinen Geist in diesem Leben zu wirken, ihn zu ziehen zu seinem Sohn, um am Kreuz zu entdecken, er hat alles für mich vollbracht. Deswegen, der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Er hat sich Gedanken um uns gemacht und beschenkt uns mit diesem Glauben. Da schreibt Paulus an die Epheser, wir sind sein Werk. Wenn Luther wirklich gesagt haben soll, der Glaube ist das größte Werk des Menschen, würde ich sagen, Luther, da hast du dich geirrt. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr sagen, welche Gedanken ihn dazu gebracht hat insgesamt, aber so als Chiffre, als Überschrift würde das so nicht stimmen. Der Glaube ist kein Produkt eigener Anstrengung. Und das ist auch wichtig. Stell dir mal vor, die Kräfte gehen aus und du kannst dich nicht mehr anstrengen zum Glauben. Ich mache in den letzten Wochen viel Besuche bei unseren hochbetagten Geschwistern, wo sie manchmal sagen, die Kraft lässt nach. Ich kann das alles nicht mehr so richtig fassen. Wie wichtig ist es da, dass wir vom Wort Gottes her dann zusprechen können, auch wenn du es jetzt selber dir nicht mehr sagen kannst, aber Gott sagt es dir zu. Du bist in seiner Hand geborgen. Er hat dich zum Sohn gezogen und der Sohn verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Den werde ich auferwecken am letzten Tag. Der Glaube ist das größte Geschenk Gottes. Und wir dürfen von der Gabe auf den Geber schließen. Und das finde ich je länger, je mehr wichtig. Wir bekommen so viele Informationen über Gott und den Glauben, sei es durch Schriften, Predigten und was auch immer. Oder einfach nur, weil wir in das Leben der Christen schauen und müssen das irgendwie zusammenbringen und verarbeiten. Wer ist Gott? Wer ist er für mich? Wenn du dich fragst, wie ist Gott wirklich, ist das eine großartige Hilfe, wenn du darauf schaust, mit was er dich beschenkt hat im Glauben. Mit allem, was du zu einem Leben hier und für die Ewigkeit brauchst, hat er dich beschenkt. Denn schau auf das, was er dir gibt. Ein großartiges Geschenk offenbart das Herz des Gebers, oder? Ist doch klar. Offenbart uns dessen Gedanken und auch Mühe für mich. Ich wüsste niemanden, der großartiger wäre als unser Vater im Himmel, der sich tiefere und liebevollere Gedanken gemacht hat und noch weiterhin macht für uns als er, der uns in Jesus Christus alles geschenkt hat, was wir für dieses Leben und für die Ewigkeit brauchen. Und ich habe so bei mir gedacht, noch einmal, was könnte nicht alles an positiver Wirkung in dieser Welt durch Gottes Wirken geschehen, was er ja will, wenn so in der Christenheit so das Muffelige und Antiquierte, das Besserwisserische, das Übergriffige und auch das Lieblose nicht mehr mit Kirche, mit Gott, mit Glauben in Verbindung gebracht würde, sondern stattdessen unsere innere Geborgenheit und Zufriedenheit im Glauben sie anreizt, den kennenzulernen, der das in uns bewirkt. Natürlich haben wir auch Stress im Leben, kommen mit uns selbst oder mit Situationen nicht zurecht. Aber die Nähe zum Vater durch den Sohn möchte uns ja dazu verhelfen, dass wir trotzdem in seiner Ruhe und Geborgenheit bleiben können. Klar weiß ich den Einwand. Das klingt alles so schön und so positiv, aber wir leben doch in einer gefallenen Welt. Der Mensch geht verloren. Wo bleibt die Ernsthaftigkeit, die Dringlichkeit? Der zweite Gedanke ist, dass wir das verinnerlichen und für uns behalten. Gott trägt Sorge um uns. Gott sorgt sich um jeden Einzelnen. Gott wirkt durch seinen Geist, dass der Einzelne erkennt, wer er ist und sich von ihm selbst einladen lässt. Aus Johannes 3,16 und aus dem 1. Timotheus Kapitel 2 wissen wir, dass Gott alle Menschen liebt und dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Dass also kein Mensch von Gott ungeliebt oder von der Möglichkeit der Umkehr ausgeschlossen ist. Und Johannes hat uns gesagt, dass es der Vater selbst ist, der zu Jesus zieht. Also Gott ist um uns herum am Werk. Nicht wir müssen das Reich Gottes erarbeiten. Wir dürfen es entdecken. Wir dürfen in den Gesprächen herausfinden, an welcher Stelle ist der Vater durch seinen Geist in dem Leben meines Gegenüber. Und kann mich dann vom Geist Gottes leiten lassen, vielleicht meinen Teil in dem Puzzle seines Lebens dazuzulegen, damit es ein ganzes Bild für ihn wird von dem Gott, der ihn liebt. Aber ich habe manchmal so den Gedanken, dass es einigen Christen schwerfällt, Stille zu halten. Manche kommen mir vor, dass sie irgendwie permanent auf der Flucht sind vor der bösen Welt und natürlich alle anderen auch vor der bösen Welt retten wollen, aber in eine Heilshektik verfallen, immer auf der Flucht, bloß alles richtig machen. Auf der Flucht wie die Israeliten vor den Ägyptern, habe ich so bei mir gedacht in der Vorbereitung. Doch je mehr sie sich beeilten, vor den Ägyptern davonzulaufen, desto näher kamen sie ihnen. Sie kamen nicht wirklich voran. Und ich dachte, das ist irgendwie wie so ein in diesen pubertären Träumen. Könnt ihr euch daran erinnern? In der pubertären Phase, wo alles so im Umbruch ist, haben wir geträumt, wir laufen weg, aber schaffen es nicht wirklich. Vor was auch immer. Wir laufen und kommen nicht voran. Die Israeliten schauten nicht auf ihren Retter, der sie aus Ägypten herausgeführt hat mit großer Hand. Stattdessen schauten sie zurück auf die Ägypter. Sie schauten auf die Mächte, vor denen sie gerettet worden sind. Und wenn wir im Alten Testament die Passagen lesen, dann entdecken wir, das machte sie hysterisch und sie schrien alle durcheinander. Und ich dachte so, das ist ein schönes Bild für manche Gemeindestunden. Nicht hier bei uns. Nein, woanders. Man verliert die Orientierung, man fixiert sich auf das Falsche und ja, dann weiß man nicht weiter. Und was sagt Gott, nachdem Mose dann auch zu ihm geschrien hat? Was schreist du so? Was schreist du so? Fürchtet euch nicht, tretet hin und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille oder ruhig sein. Unsere Lebenserfahrung bezeugt, dass das stimmt. Wir haben alle schon viele Situationen durchlebt, wo wir uns ähnlich gefühlt haben wie die Israeliten. Und dann aber plötzlich gemerkt und erfahren haben, dass Gott auf wundersame Weise Situationen verändert hat, eingegriffen hat. Und dazu sind wir immer wieder eingeladen zu diesem Vertrauen. Wo zu sehr auf die Mächte oder auf das Machbare geschaut wird, fehlt dann oft die Ruhe und Stille, die ich für meine Seele brauche vor Gott. Unsere Abendmahlsfeier gleich ist ein gemeinsames Stillehalten und auf den Herrn schauen. Vielleicht gibt es ja einiges, was sich im Moment stark beunruhigt, wo du keinen Plan hast, wo du keinen Weg siehst, wo du einfach nur merkst, dass du innerlich zitterst und bebst, dann ist das Abendmahl die Erinnerung daran, dass Gott sagt, ich bin da, ich habe dich zu meinem Sohn gezogen. Und Jesus sagt, du bist bei mir, ich halte dich fest. Hier am Tisch des Herrn können wir unsere Seele zur Ruhe in Gott führen. Wir können unseren Pulsschlag des Lebens drosseln, weil wir unsere Rettung durch Jesus feiern. So wie Gott dafür gesorgt hat, dass du zum Glauben gefunden hast, so wird er auch für deine Zukunft sorgen und ist auch jetzt in der Gegenwart bei dir, auch wenn du es nicht spürst. Diese Ruhe vor Gott ist keine Glaubensstarre und auch keine geistliche Bequemlichkeit, sondern ist letztlich die Kraftquelle, aus der wir leben. Und das ist so wichtig, weil wir sonst von Niederlage zu Niederlage laufen, weil wir seine Wege nicht erkennen, seine Werke nicht sehen, die er schon vorbereitet hat. Nochmal, eben wie das Volk Israel unter Josua, wenn sie nicht auf Gottes Weisung Acht gegeben haben, dann klappte das nicht mit der Landeinnahme. Wenn sie stattdessen sich dem Feind im Bewusstsein ihrer scheinbaren Stärke entgegengestellt haben, wenn sie nicht auf das gehört haben, was Gott ihnen gesagt hat, dann lief es schief. Und dafür möchte Gott uns ja bewahren und dazu hilft uns die Stille und die Einkehr immer wieder. Wir sollen mit Gottes Hilfe lernen, falsche Wege zu erkennen, um sie erst gar nicht zu gehen. Das ist unser Kampf des Glaubens, das ist der Wachstum im Glauben, das Wachstum im Glauben, dass wir darin immer fester werden, weil er uns ja bewahren will. Er führt uns nicht an Fäden wie Marionetten durchs Leben, sondern er gibt uns Impulse durch seinen Geist. Diese Impulse zu hören, wahrzunehmen und richtig einzuordnen, hilft uns, seine Wege zu gehen und seine Werke zu erkennen. Nochmal zurück zu Israel. Gelingt das nicht, aus welchem Grund auch immer, besteht die Gefahr, dass das, was mir vielleicht zur Anfechtung geworden ist, durch eine falsche Entscheidung, ich gezwungen bin im Leben, diese Anfechtung zu dominieren. Also damit permanent in meinem Leben umzugehen. Eine richtig falsche Entscheidung und dann muss ich die Konsequenzen tragen, immer weiter, immer weiter. Gott hilft mir dann damit umzugehen, aber er hätte mir gerne diesen Stress vorenthalten. Müsste man Josua 9 lesen, die List der Gibeoniter. Vertiefe ich jetzt nicht. Lest das mal zu Hause. Also, was können wir heute Morgen mitnehmen? Mein Vorschlag. Natürlich sind wir beteiligt an Gottes Mission, das weiß ich ja, auch wenn ich das andere jetzt mal besonders betont habe. Das heißt also, vorbereitet zu sein, durch mein Leben mit ihm, anderen Menschen, die mich vielleicht, weil sie in mein Leben hineinschauen, danach fragen, ey, was ist eigentlich mit deinem Glauben, dass ich darauf eine Antwort geben kann. Und das andere, dass ich die Einladung zur Stille und zur hörenden Gemeinschaft, gerade im Abendmahl heute oder auch zu anderen Gelegenheiten, wirklich annehme. Mich von der hohen Drehzahl meines Lebens nicht in Bewegung setzen lasse. Es schaffe, einen Schritt zurückzugehen, um von außen mit seiner Hilfe auf die Situation zu schauen. Und das ist das Dritte, dass ich dem Geist Gottes immer wieder in mir den Raum zur Verfügung stelle, um mich ganz auszufüllen. Ja, also, wo können wir das besser als heute Morgen am Tisch des Herrn? Und dazu sind wir eingeladen. Dort, wo uns gesagt wird, komm, alles ist bereitet. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich möchte als Überleitung zum Abendmahl und bevor wir gleich ein Lied miteinander singen, einen Text lesen von Kurt Wolf, den er geschrieben hat in Anlehnung auf Psalm 91. Und ich würde dich bitten, mal genau hinzuhören. Das sage ich dir. Ob du hoffnungslos bist oder atemlos vor lauter Plänen, der Ruhebereich Gottes besteht. Auch wenn du gejagt wirst und kaum Zeit zum Luftholen hast, Gott bleibt der Ort deiner Zuflucht. Wenn es auch scheint, als bliebe keine Möglichkeit, eine Deckung zu finden, Gottes Flügel bleiben ausgebreitet und machen sich für deine Sicherheit stark. Du musst dich nicht fürchten. Nicht in der angstgefüllten Nacht, nicht wenn die fiebrige Hast des Tages im pfeilgeschwinden Ablauf sich verflüchtigt. Auch wenn 1000 oder 10.000 um dich herum gottlos oder leblos sind, dich muss das nicht ängstigen. Mit eigenen Augen kannst du sehen, wie es denen geht, die Gott nicht wahrhaben wollen. Das sage ich, dein Gott, zu dir. Wenn du dich an mich hältst, wenn ich dein Zufluchtsort bin, dann geschieht Unerwartetes. Es wird nicht alles glatt gehen. Ungeheuerliches und Stolpersteine werden deinen Weg säumen, aber die Engel, meine starken Boten, werden dich behüten. Sie werden dich auf Händen tragen. Ich habe es ihnen befohlen. Deshalb die Einladung hier, komm an den Tisch der Gnade, so wie du bist. Er ist für dich da. Sein Segen gilt dir. Komm an den Tisch der Gnade. Das ist auch das Lied, was wir jetzt hören und wenn wir können, auch mitsingen dürfen. Und dann wollen wir das Abendmahl feiern.